Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die ersten beiden Tage der French Open sind beendet. Wir haben unglaublich viele gute und spannende Matches erlebt. Ich glaube, das können wir schon so sagen, ohne in irgendeiner Weise was zu übertreiben. Wir haben allerdings auch schon die ein oder andere Geschichte erlebt, wo wir sagen müssen, na, vielleicht nicht ganz so toll. Herzlich willkommen zum ersten Daily, so täglich wie möglich, von Chip and Charge, hier dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, die ersten beiden Tage, sportlich haben Sie keinen Wunsch übrig gelassen, oder?
Ja, die allergrößten Namen sind weitergekommen. Das, glaube ich, kann im Turnier nie schaden, wenn die dabei sind. In der zweiten und dritten Reihe hat es ein paar Überraschungen gegeben. Auch das kann im Turnier, glaube ich, nicht schaden, wenn das passiert. Und selbst die Matches, wo jetzt vielleicht nicht so viel oder nicht so Wichtiges passiert ist, was mit dem Turnierausgang passiert oder zu tun hat. So formulieren wir es so. Selbst die haben abgeliefert und waren unterhaltsam, auch natürlich wegen der Atmosphäre.
Wir müssen aber als erstes, bevor wir uns über die Matches unterhalten, müssen wir über die Atmosphäre dann einmal auch sprechen, weil es gab einen Vorfall und eine Geschichte, die bemerkenswert sind. Einmal müssen wir darüber sprechen, dass Marta Kostyuk gestern gegen Arina Sabalenka verloren hat. Und Marta Kostyuk ist Ukrainerin, Arina Sabalenka ist Belarusin. Es gibt den russischen Angriffskrieg seit letztem Jahr mit der Unterstützung von Belarus und Ukrainerinnen schütteln keine Hände mehr von Russinnen oder Belarusinnen. Sind auch bei den Ukrainern. Bei den Ukrainern haben wir nur kaum Spieler in den Top 100 beziehungsweise hier bei den French Open dabei. Da gab es dann gestern auf dem Cours de Trier diese Situation, dass Marta Kostyuk wortlos zu ihrer Tasche gegangen ist und dann den Platz verlassen hat. Und Arina Sabalenka hat gedacht, die Buhrufe, die dort getätigt worden sind von den Zuschauerinnen und Zuschauern, würden gegen sie gerichtet sein. Sie hat dann selber dann auch so einen höflichen Knicks gemacht, so ein bisschen sarkastischen Knicks, hat dann hinterher im Interview gesagt, ich dachte erst, sie galten mir, die Buhrufe, und bin dann ganz froh gewesen, dass sie dann doch nicht mir galten. Sie hat es dann so ein kleines bisschen ja auch abgetan, das, was Marta Kostyuk gemacht hat. Das fand ich gestern allerdings trotzdem sehr wenig Feingefühl von den Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Cours de Trier, weil dass es einen russischen Angriffskrieg mit Unterstützung von Belarus gibt, das sollte sich auch bis Frankreich rumgesprochen haben.
Sollte sich rumgesprochen haben. Man würde auch erwarten, dass eine Mehrheit von Zuschauern, die da hingeht, vermutlich den Krieg auch verurteilt in seiner jetzigen Form. Wissen kann man es natürlich nicht. Aber es wäre jetzt anzunehmen, nur glaube ich, dass das vermutlich bei der Beurteilung oder bei dem Akt dann gar keine große Rolle gespielt hat. Ich hatte zu dir im Vorgespräch gesagt, dieses Pariser Publikum ist sich manchmal auch selber genug, denn es gibt ja einfach Rituale, denen dort relativ blind gefolgt wird, ohne wirklich drauf zu achten, was auf dem Court passiert. Und das kann manchmal ganz amüsant sein, geht aber manchmal auch fast ein bisschen ins Kabaretthafte. Und die Frage ist, hat das Kabaretthafte da gestern gepasst oder wollte man sich halt wieder selber genug sein, indem dort gebuht wird? Und das Feingefühl hat es angesprochen. Kostyuk hat ja danach auch in der Pressekonferenz gesagt, dass die Zuschauenden, die da gebuht haben, vielleicht in 10 Jahren anders drüber denken werden. Auch Sabalenka ist danach gefragt worden, relativ wieder rumgeeiert, vielleicht ein bisschen klarer Stellung bezogen als sonst. Haben wir auch schon in unseren normalen Sendungen häufiger darüber gesprochen, in welcher Lage Spieler und Spielerinnen wie sie sind, aber eben auch in welcher natürlich viel bedeutenderen und schlimmeren Lage jemand wie Kostyuk ist. Also ist schon eine unangenehm verlaufende Geschichte gewesen.
Das ist eine unangenehm verlaufende Geschichte gewesen und wir haben das Publikum gestern und heute dann auch erlebt und es geht zur Sache und es gab schon immer, also wir wissen seit Jahrzehnten, dass das Publikum in Frankreich speziell ist und dass es teilweise auch drüber ist. Die Aktion fand ich gestern wirklich komplett drüber und da habe ich mehr Fingerspitzengefühl erwartet, aber das war dann etwas, was dann nicht mehr gerettet werden konnte und ich muss ehrlich sagen, dass mir auch die Reaktion von Sabalenka nicht unbedingt gefallen hat. Sabalenka sagt selber, sie weiß nicht, warum sie gehasst wird von den ukrainischen Spielerinnen. Sie hätte selber nicht das Gefühl, andere Spielerinnen zu hassen oder in irgendeiner Weise zu verachten. Sie könne nichts für den Krieg, aber sie hat sich halt auch noch nicht dagegen gestellt. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, was ihr drohen würde. Würde sie sich dagegen stellen gegen den Krieg oder würde sie sich öffentlicher äußern. Es machen die Männer auch kaum. Wir haben nur von Andrei Rublev so etwas erwartet und wir haben ansonsten sehr wenig Reaktion. Das wollen die meisten nur mit dem ganz, also nicht mal anfassen, dieses Thema. Und trotzdem fand ich die Reaktion von Sabalenka gestern auch nicht unbedingt angemessen.
Naja, und bei Sabalenka kommt ja noch die ganze Geschichte dazu. Vor dem Angriffskrieg hatten wir damals ja auch die Proteste in Belarus, als es um die letzten Wahlen ging. Und wir wissen, Wahlen in einem Land, was von einem Diktator, ich glaube, den darf man so bezeichnen, von einem Diktator geführt wird, sind nicht frei. Und es gab damals massive Proteste vor den letzten Wahlen und ja durchaus auch ganz unterschiedliche Meinungen unter den ukrainischen Spielern und Spielerinnen. Und sie war eine derjenigen, die sich da wenig klar zugestellt hat, während andere sich ganz klar gegen Lukaschenko gestellt haben und generell auch viel klarer Stellung zu solchen Themen bezogen haben. Und du hast schon angesprochen, wir haben Andrei Rublev, wir haben natürlich bei den Damen auch Daria Kasatkina, wir haben auch Spielerinnen und Spieler, die es zumindest durchscheinen lassen, was sie davon halten. Ich glaube, wir können auch zum Beispiel jemand wie Daniil Medvedev davon ausgehen, dass wir wissen, ziemlich klar wissen, wie er sich dazu stellt und generell auch in der Lage ist, das viel feinfühliger zu moderieren, als es jetzt eine Sabalenka macht. Und Sabalenka ist wirklich sehr powervolle Spielerin, kann lustig sein, kann lebenslustig sein, aber häufig so ein bisschen entweder naiv in ihrem Ausdruck oder bewusst manche Sachen ignorierend. Und gut, das muss man ihr zugestehen, sich so zu verhalten. Es ist manchmal ein bisschen schade. Auf der anderen Seite wissen die meisten von uns natürlich auch nicht, wie sie sich in so einer Situation verhalten würden.
Das ist es ja. Also ich möchte darüber nicht richten oder so. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt das komplett Falsche ist. Ich bin nicht in der Situation. Ich muss mich nicht dazu äußern, ob mein Heimatland, ob das Land, in dem ich aufgewachsen bin, einen Angriffskrieg macht und ob ich das verurteile. Das wird von deutschem Boden hoffentlich nie wieder ausgehen. Aber es ist eine andere Geschichte, dass man sagen kann, man hat das entweder moderiert, wie du es gerade sagst, bei Daniil Medvedev, oder man sagt, man hält sich halt komplett raus. Und das fand ich gestern. Das war ein bisschen auch drüber von Arina Sabalenka. Wir werden es nicht ändern können, aber das wollten wir auf jeden Fall hier erstmal ansprechen, dass es dieses Thema gibt. Eine andere Geschichte ist natürlich, wie Luca Puy gestern gefeiert worden ist und die Marseillaise gesungen hat, zusammen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, die das gleich heute dann nochmal nachgemacht haben. Also da war in den ersten zwei Tagen war schon wirklich Druck auf dem Kessel. Das können wir, glaube ich, so sagen.
Ja, und dann hatten wir ja heute eben auch die Geschichte mit Benoit Paire gegen Cameron Norrie.
Ja.
Und dann das Ausbuhen, das hatte dann halt auch schon wieder was Kabaretthaftes, als Norrie da auf den Court kam. Da habe ich mir gedacht, oh, okay, muss jetzt natürlich sein, ne? Und das sind dann irgendwie so die beiden Seiten. Also, ich bin jetzt nicht der große Nationalhymnensinger, war natürlich irgendwie eine schöne Geschichte und Luca Puy hat ja laut eigener Aussage auch echt einiges hinter sich und ja, tolle Sache für ihn, dass er da so gefeiert und so mitgenommen wurde und auch ein Teil von der Gemeinschaft war. Auf der anderen Seite eben, wenn man sich das dann heute anguckt gegen Norrie, dann denkt man sich so, ja, okay, alles klar.
Ich habe mir im Freundeskreis vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn in Hamburg am Roten Baum Alexander Zverev auf einem Platz steht und die deutsche Nationalhymne singt. Ah, es ist ein ziemlich grotesker Gedanke, aber lassen wir das. Lass uns lieber auf das Sportliche zu sprechen kommen, weil das Sportliche hat nämlich einiges zu bieten gehabt gestern und heute. Und wir fangen heute mal mit den Herren an. Und da haben wir das Match des Tages, können wir, glaube ich, sagen, das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Jiří Lehecka. Jan-Lennard Struff hat in diesem Jahr wirklich Außergewöhnliches geleistet, ist auf Platz 13 im Race to Turin und hat gerade mit dem Finaleinzug in Madrid für Großtaten gesorgt. In dieser ersten Runde, er war jetzt hier gesetzt, hatte er allerdings ein sehr, sehr unglückliches Los. Jiří Lehecka, der hat seine letzten vier Matches auf Sand verloren und man hatte dann das Gefühl, ja, vielleicht geht dann auch schon was. Und danach ist es ja nicht unbedingt die schlimmste Auslosung für Jan-Lennard Struff, aber an Lehecka musste erstmal vorbeikommen. Er kommt nicht daran vorbei. Das können wir sagen. Er hat verloren mit 5-7, 6-1, 3-6, 6-3 und 1-6. Und hat nur in ganz, ganz gewissen Phasen sein Spiel aufziehen können, was ihn in Madrid so berühmt gemacht hat. Wir haben in der Vorschau schon darüber gesprochen, dass er ja mit der Höhe in Madrid so klar kam, so gut klar kam und dass er dieses First-Strike-Tennis dann spielen konnte. Entweder mit dem aggressiven Return oder gleich mit dem Aufschlag, dass er ans Netz gehen konnte. Das konnte er heute gegen Lehecka nur in den allerseltensten Fällen machen. Und deswegen hat er am Ende auch verloren. Und er hat das Spiel Lehecka überlassen und der hat es dankend angenommen.
Es war so ein bisschen schräges Match, weil es halt sehr hin und her gegangen ist. Mhm. Häufig wurden auch mehrere Games irgendwie ziemlich schnell am Stück verloren. Also ich meine, das Ende des vierten Satzes, dass Lehecka da gefühlt in 5 Minuten abgegeben hat und dann lag Struff gefühlt in 10 Minuten schon 5-0 hinten im fünften Satz. Also war irgendwie ein bisschen schräger Verlauf. War dann eben auch ein Fünfsatzmatch, was ein Fünfsatzmatch war, weil es die Möglichkeit zum Fünfsatzmatch gab. Aber dadurch, dass es auf einem der kleinen Courts war, Stimmung auch gut, das muss man ja auch sagen, bei den French Open, viele Zuschauer ja auch immer aus den Nachbarländern, also da, wer selber schon mal da war, tolles Turnier, um irgendwie hinzugehen, immer ein bisschen eng, immer ein bisschen viel los, aber da passiert schon viel und dann wird so ein Match dann halt auch richtig aufgewertet und normalerweise, wenn wir bei Struff gucken, warum verliert er, dann gucken wir häufig auf die Aufschlagsquote und das hat schon gepasst, das hat jetzt auch im Vergleich zu Lehecka gepasst. Aber für mich waren da so 2-3 andere Sachen drin, wo ich so dachte, das sollte aber wirklich gegen ihn laufen. Also Lehecka hat, das haben wir ja gesehen bei den Australian Open, wirklich eine richtig gute Fitness. Eine Fitness auch, um unsere Matches drin zu bleiben. Hat jetzt ja gar nicht so eine tolle Phase seitdem. Aber so in diesen Grand Slam Matches hat er die Physis, um drin zu bleiben. Und er hat eine wirklich enorm gute Abwehrarbeit teilweise. Und was er auf der Rückhandecke, aber dann teilweise zum Ende auch auf der Vorhandecke rausgeholt hat, das war beeindruckend. Und Struff hat trotzdem aus meiner Sicht sowohl auf der Vorhand als auch teilweise am Netz Fehler gemacht, die man jetzt so in den letzten Wochen von ihm nicht gesehen hat. Und da frage ich mich dann schon, war da so ein bisschen der Druck dahinter, weil Lehecka war schlagbar. Also wie gesagt, der ist wirklich physisch beeindruckend, der bringt ein hohes Niveau in so Grand Slam Matches, aber da waren Fehler drin, die haben wir in Madrid nicht gesehen, die haben wir jetzt auch außerhalb von Madrid in den letzten Wochen so nicht gesehen, wenn die Vorhand dann eben zum Beispiel so gewackelt hat. Oder wenn er eben diese Fehler am Netz hatte, wo man sich so denkt, das sind Volleys, die macht er wahrscheinlich in 80% der Fällen. Und daher war das schon ein Match, was so ein bisschen enttäuschend für ihn war. Aber hier ja auch, und darum sprechen wir unter anderem auch drüber, für diese Auslosung durchaus eine gewisse Bedeutung hat, nach der Form, wie Struff in den letzten Wochen gezeigt hat.
Es hatte definitiv Bedeutung und du hast es gesagt, er hat sehr viele Fehler gemacht. Was mir halt immer wieder aufgefallen ist, Lehecka stand sehr nah an der Grundlinie und er hat das Heft in der Hand gehabt und das über die 3 Sätze, die er gewonnen hat, immer relativ deutlich. Struff hat es selten geschafft, mit seiner Länge in seinen Grundschlägen dann auch die Rallies zu bestimmen und dann selber in die Initiative zu kommen. Wenn er das geschafft hat, wenn er die Initiative übernommen hat, dann war er eigentlich gut dabei, dann war er im Spiel und dann hat er auch Lehecka unter Druck setzen können. Konnte er das nicht, hat Lehecka von der Grundlinie ihn einfach laufen lassen und gerade die langen Ballwechsel, die gingen fast ausnahmslos an Lehecka.
Ja, das ist was Faszinierendes, ne? Du hast gesagt, wie er an der Grundlinie steht, Lehecka. Ich habe gesagt, er hat irgendwie so eine Abwehrarbeit, so fast ein bisschen schwer zu fassen, was er eigentlich macht. Er ist halt so, er ist so stabil in seinem Spiel und trotzdem hat er halt die Fähigkeit, die Geschwindigkeit des Gegners zu nutzen und die Bedingungen auf sich auszunutzen. Also er ist schon jemand, der noch auf dem Weg nach oben ist, der eben noch gar nicht so eine Konstanz in Resultaten hat, aber in so einzelnen Matches schon beeindruckend gut spielt, ohne dass er für mich bisher komplett zu greifen ist. Und ich habe fast das Gefühl, ähnlich ging Struff, dass er eben nie so in dem Match ankommen konnte, nie so in dem Match sich wohl gefühlt hat, dass er über einen längeren Zeitraum mal eine Ruhe gefunden hat oder eine Phase hatte, wo er das wirklich komplett dominieren konnte, weil gucken wir uns an, er gewinnt den zweiten Satz halt mit 6-1 und dann ist es ja nicht so, dass er den nächsten irgendwie mit 7-5 oder 7-6 verliert, sondern geht er auch wieder relativ klar gegen ihn und so verlief das Match für Struff und kann und darf man glaube ich auch sagen, ist sicherlich nach den Resultaten der letzten Wochen auch eher enttäuschend gewesen, dass er das verloren hat.
Ja, ich glaube, das können wir wirklich so sagen, dass das eine Enttäuschung war für Lennart Struff. Er wird selber sicherlich sehr enttäuscht sein. Jerzy Lehecka spielt jetzt gegen Markus Giron. Der hat gegen Hamad Medjedovic gewonnen mit einem sehr, sehr lustigen Ergebnis. 6-0, 6-2, 1-6, 6-0. Und das ist eine große Chance für ihn, hier weit zu kommen, weil in der dritten Runde könnte Nicolas Jarry warten, Dominik Stricker oder Tommy Paul. Und auch das sind keine jetzt übermenschlichen Gegner. Also für Jerzy Lehecka hat sich hier vielleicht sogar etwas geöffnet. Botik van der Sandstrup ist ausgeschieden gegen Thiago Agustin Tirante und trifft jetzt auf Tirante trifft jetzt auf Zhijian Zhang, der hat nämlich gegen Dusan Lajovic nach Aufgabe von Lajovic gewonnen. Ein weiteres Match, über das wir sprechen müssen, auch 5 Sätze, ist das Match von Dominic Thiem gewesen. Der hat gegen Pedro Kaschin verloren mit 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 und 2-6. Die ersten 2 Sätze sahen nicht so aus wie ein Dominic Thiem, den wir kennen, wo der zweimal ins Finale gekommen ist, 2 weitere Male noch ins Halbfinale gekommen ist bei den French Open. Im 3. und 4. Satz konnte er das Match auf seine Seite ziehen, konnte er auch solide spielen, aber es sah nie in irgendeiner Weise aus wie der frühere Dominic Thiem. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir das nochmal erwarten können, dass wir einen früheren Dominic Thiem auf der Höhe, auf dem Zenit seines Könnens erwarten können. Aber was wir sagen müssen und was ich sagen muss, ist, dass das, was Dominic Thiem heute hier wieder angeboten hat, am Ende dann doch ein bisschen zu wenig ist. Er hat im 5. Satz gegen Kaschin mit 2-6 verloren und wird weiter auf Sinnsuche sein, wohin sein Weg führt. Er wird es weiterhin versuchen und Gegner haben ihm gesagt, mach noch ein bisschen weiter, versuch es weiter, du wirst wieder zurückzukommen. Die Zweifel werden allerdings größer.
Ja, und das Match war ja ein Gradmesser. Denn wir hatten nach oder in der Auslosungsvorschau darüber gesprochen, das war derselbe Gegner, gegen den er damals nach seinem Comeback im ersten Match verloren hat, auf der Challenger Tour. Mhm. Da war Kaschin noch nicht angekommen auf diesem Level. Und ja, also es war in den Sätzen 1, 2 und 5 eine ziemlich enttäuschende Leistung. Auch wie schnell es am Ende lief im 5. Satz war enttäuschend. Da waren halt wirklich Fehler dabei, die man so nicht erwarten würde. Auf der Vorhand, auf der Rückhand. Und teilweise auch beim Return. Der Return war ja immer ein bisschen hop oder top in der Karriere von Thiem, aber in der Phase, wo er in den Top 10, in den Top 5 war, wo er einen Grand Slam gewonnen hat, wo andere Grand Slam-Finals erreicht hat, da hat er sich so entwickelt, dass sein Return wirklich klasse war. Und dann guckt man sich hier ein Match an gegen Kaschin und da hat er, glaube ich, 32 Forced Errors drin gehabt in den Aufschlägen. Und Kaschin ist okay, ist gut, ist jemand, der den Ball gut verteilen kann, der auch einen okayen Aufschlag hat, aber gegen den muss man keine 32 Forced Errors haben. Kann es natürlich sein, dass es falsch gezählt wurde, aber es hat den Eindruck bestätigt, den man so am Bildschirm hatte, dass Thiem halt wirklich Stockfehler unterlaufen sind. Und da scheint er gefangen zu sein in so einer Spirale, wo er eben immer mal wieder den Kopf rausbekommt und man so das Gefühl hat, ah, jetzt hat er sich gefunden, jetzt hat er ein gutes Match, jetzt lief's wieder. Und dann legt er halt sowas hin, wo ein Gegner, auch wenn er nicht mehr an die Form früherer Tage rankommen sollte, den er eigentlich schlagen müsste, weil Kaschin ist wirklich nichts mehr als solide und jemand, der den Ball gut verteilt. Das meine ich gar nicht bösartig, so kommen auch in die Top 100, aber Thiem hat mehr Talent, sein Spiel ist viel mehr aufs Risiko ausgerichtet und damit hat er riesige Erfolge gehabt. Und klar, wenn es beim Risiko mal daneben geht, dann kann auch sowas wie heute passieren. Aber es ist ja eben nicht so, dass das die erste Art von Niederlage wäre, naja, oder diese Art von Niederlage wäre, die Thiem in den letzten Monaten und im letzten Jahr eingesteckt hat. Und von daher, es passt leider so ein bisschen rein und im Moment kommt er zumindest nicht so in Schwung, dass man von ihm noch erwarten könnte, dass er einen großen Sprung macht. Ich meine, ich sah ihn ja in der Jahresvorschau in den Top 20. Ist wahrscheinlich nicht mehr realistisch, dass er das schafft, sondern muss er eher gucken, dass er sich weiter in den Top 100 hält.
Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil im Moment weiß ich nicht, wo diese 10, 15, 20% herkommen sollen, die ihm noch fehlen, um wieder an die Weltspitze zurückzukommen. Ich weiß es im Moment nicht. Wir haben darüber gesprochen schon vor ein paar Wochen, dass der Spin auf der Vorhand, dass der wieder auf dem Vorverletzungsniveau ist, dass es noch auf der Rückhand ein bisschen fehlt. Aber ich habe das Gefühl, dass sein Spiel sich dann auch ein gewisses Maß ja verflüchtigt hat insgesamt, weil diese Aggressivität, wo er früher mit der einhändigen Rückhand die Linie entlang die Winner einfach nach Belieben geschossen hat, die gibt's einfach nicht mehr. Er nutzt jetzt viel mehr den Slice, habe ich das Gefühl. Und da frage ich mich dann, wo bleibt dieses Spiel? Wo bleibt diese 15, diese extra Prozent, die er braucht, um dann wieder zurückzukommen? Weil das da fehlt mir im Moment so ein kleines bisschen die Fantasie, um mir das vorzustellen, dass er das wieder zurückbekommt im Moment.
Du hast gerade nach Belieben gesagt und im fünften sah es ehrlicherweise ein bisschen belanglos aus. Also es war halt einfach so, okay. Also es waren halt Ballwechsel, relativ Routine-Ballwechsel irgendwie, wo es ein bisschen hin und her ging und zack war ein Rückhandfehler drin oder zack war ein Vorhandfehler drin und noch ein Vorhandfehler. Oder der Return ist halt nicht im Feld gelandet und es ging halt so schnell dahin. Und die Art von Niederlagen, ja, sie wiederholen sich leider eben nicht, sondern er steckt verschiedene Art von Niederlagen ein. Aber ohne dass jetzt das ganz große Aufbäumen kommt. Und wir haben ja auch ein bisschen mitbekommen von ihm in den letzten Monaten, dass es anscheinend ja teilweise auch ein bisschen an der Motivation gefehlt hat. Dass es eben nicht nur die Unsicherheit nach der Verletzung ist oder dass es ein bisschen ist, was hier und da fehlt, sondern dass es schwer für ihn war und ist, auf exakt dieses Niveau zurückzukommen, auch im Einsatz, den er gezeigt hat. Und wenn er das Ding ist, wenn er nochmal in diese Höchstform rankommt, dann wird es wahrscheinlich sehr schnell für ihn nach oben gehen. Die Frage ist, kann er da nochmal rankommen?
Wir werden es erfahren in den nächsten Monaten und Jahren und werden es natürlich dann auch hier berichten bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Weitere Matches, die es gegeben hat heute. Daniel Altmaier hat ein gutes Match gebracht gegen Marc-André Hüßler und hat erst zum zweiten Mal in seiner Karriere die zweite Runde eines Grand Slams erreicht. 6-3, 6-4, 6-4. Er wartet noch auf seinen Gegner oder ist er schon vorbei? Nein, es wird Jannik Sinner sein, der gegen Alexandre Müller zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gerade mit 5-1 im dritten Satz bei 2-0 Satzführung führt. Jannik Sinner wird sein nächster Gegner sein. Aslan Karatsev hat gegen Alexei Popperin gewonnen in 4 Sätzen, trifft jetzt auf Francis Tiafoe. Karatsev gegen Tiafoe, darauf können wir uns freuen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und Karatsev, dem kann man hier den ganz großen Wurf zutrauen, also wirklich irgendwie ein Viertelfinale oder so zu erreichen. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, dass er einfach in der nächsten Runde ausscheidet.
Borna Coric hat in vier Sätzen gegen Federico Coria gewonnen, trifft jetzt auf Pedro Cachin. Und Thomas Martin Echeverry profitierte von der Verletzung von Jack Draper, der nur von unten aufschlagen konnte, das gesamte Match, bis er dann aufgegeben hat bei 4-6-0-1. Und Echeverry trifft jetzt auf Alex de Minaur, der gegen Ilya Iwaschka ein gutes Match abgeliefert hat. Kommen wir zu den anderen Matches, die es gegeben hat. Und da müssen wir über einen sprechen, der älteste im Herren-Draw ist. Und das ist Stan Wawrinka. Stan Wawrinka hatte heute gegen Albert Ramos-Vinolas ein durchaus undankbares Match zu spielen. Albert Ramos-Vinolas ist einer dieser quasi noch Sandplatzwühler der alten spanischen Garde und gibt eigentlich keinen Ball verloren und ist auf Sandplätzen eigentlich zu Hause. Und es wurde am Ende dann wirklich das Match, was viele erwartet haben. Ein Fünfsatzmatch über 4,5 Stunden, was Wawrinka dann mit 7-6, 6-4, 6-7, 1-6 und 6-4 gewonnen hat. Es ist der erste Sieg für Wawrinka bei einem Grand Slam seit Januar 2022, also seit den Australian Open letztes Jahr. Und das war mal wieder so ein Wawrinka-Spezial bei den French Open. Er hat selber hinterher gesagt, ich bin nicht mehr der gleiche wie früher, aber zwischendurch solche Siege, ich glaube, die tun nochmal so richtig gut.
Ja, ich meine zusammen 73 Jahre alt. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, die beiden. Also wirklich nicht mehr die allerjüngsten. Und ich würde sagen, zwei sehr gute Sätze. Einen dritten, den er hätte schon gewinnen können. Aber Ramos Vinolas, unter anderem ja hier damals sein Viertelfinalgegner 2015 gewesen, Finalist in Monte Carlo, also ein sehr guter Sandplatzspieler. Ein Linkshänder, der wirklich weiß, wie man Bälle verteilt. Und der hat es ihm dann im dritten Satz schwerer gemacht. Und das kennen wir auch von Wawrinka, dass der häufiger den Umweg nimmt. Den vierten, so vom Gefühl her, ein bisschen Kräfteschonung. Und dann im fünften wieder gut gespielt. Vielleicht nicht mehr so gut wie in den ersten beiden Sätzen. Und das wird wahrscheinlich hier die Frage sein, auch in den späteren Runden, wie lang kann er so ein Niveau gehen? Ist er in der Lage, über 4-5 Stunden ein Niveau zu gehen, wo er zum Beispiel über nächsten Runde einen Khachanov schlagen könnte oder wo ein Rublev in der vierten Runde schlagen könnte. Für mich ist es noch schwer vorzustellen, was wir wissen, das Publikum ist hinter ihm. Also er ist jetzt, sage ich mal, ein Ehrenfranzose hier in dem Kontext. Aber eben, reicht es für lange Matches oder müsste er hier alles in kurzen Matches gewinnen? Und das Ding war ja, als er damals um Grand Slam Titel mitgespielt hat, da war ja eine der herausragenden Qualitäten, dass er halt über lange Zeit und über lange Matches dieses hohe Niveau gehen konnte. Und das frage ich mich, ob das noch im Bereich des Möglichen ist.
Ich glaube, dass die Beine einfach nicht mehr mitmachen und dass er vielleicht schon gegen Kokkinakis ausscheiden wird. Thanasi Kokkinakis hat gestern gegen Daniel Evans mit 3x6-4 gewonnen und ist der nächste Gegner von Stan Wawrinka. Und ich hoffe, er erholt sich schnell, erholt sich sehr zügig, damit er Thanasi Kokkinakis dann auch ein gutes Match wird anbieten können. Wir müssen über Luca Puig sprechen, den wir vorhin schon angesprochen haben, der nach langer, langer Verletzungspause sich durch die Quali durchgesetzt hatte und dann in 3 Sätzen gegen Juri Rodionov gewonnen hat. 6-2, 6-4, 6-3. Trifft jetzt auf Cameron Norrie, der heute das Herz der Franzosen gebrochen hat, indem er Benoit Paire in 5 Sätzen besiegt hat. Luca Puig, ich habe es vorhin schon erwähnt, hat dann die Marseillaise gesungen, aber dass der wieder da ist und dass der mal wieder Matches gewonnen hat, er sagte, er war zwischendurch mental in einem Zustand, wo er nicht weit davon entfernt war, das Ganze hinzuschmeißen. Und dass er jetzt wieder da ist und 4 Siege hintereinander hat, das ist eine gute Geschichte.
Ja, wenn ich die Agenturmeldung richtig gelesen habe, dann hat er ja auch durchaus das Wort Depression benutzt und Alkoholismus benutzt. Also dem ging es zwischendrin anscheinend wirklich nicht gut. Und die Frau, die man dann da im Bilde sah, das war seine Ehefrau, die ihn anscheinend überredet hat, es nochmal zu probieren. Und wenn man ihn dann hier gesehen hat, dann sieht man, dass er immer noch wirklich einen guten ersten Aufschlag hat, dass er immer noch ein ziemlich komplettes Spieler, da hat er immer eine sehr tolle Rückhand, wirklich technisch feine, tolle Rückhand, aber insgesamt ein ziemlich kompletter Spieler war es, hat dann so ein bisschen an der allerletzten Power gefehlt und wahrscheinlich auch an der allerletzten Überzeugungskraft, um dann wirklich sich zum Beispiel dauerhaft in den Top 10 zu platzieren, wozu er durchaus das Talent gehabt hätte. Und davon ist er jetzt schon noch ein Stück entfernt. Und ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass er an Cam Norrie vorbeikommen wird. Aber dass er halt so einen Moment bekommen hat, das ist ja das Schöne. Und vielleicht motiviert es ihn wirklich nochmal, das zu probieren. Und ja, er hat natürlich das Talent, um nochmal in die Top 50 zurückzukehren. Und wir schauen, ob der Rest der Umstände für ihn so passt, dass er das nochmal in Angriff nimmt.
Halbfinale Australian Open hat er schon gespielt und mit einem wirklich ganz hervorragenden Tennis. Er hat auch schon bei den US Open für Furore gesorgt. Gerade auf Hartplätzen hat er immer sehr, sehr gut gespielt. Mal gucken, ob er dann wieder zurückkommen wird. Lass uns über die großen Jungs sprechen, über Novak Djokovic und über Carlos Alcaraz. Beide haben eher leichte Aufgaben gehabt in der ersten Runde. Novak Djokovic hat gegen Alexander Kovacevic aus den USA auch serbischen Ursprungs gewonnen. 6-3, 6-2, 7-6. Carlos Alcaraz gegen Flavio Cobolli. 6-0, 6-2, 7-5. Das, was Carlos Alcaraz da heute zwischendurch abgezogen hat, das war jenseits von Gut und Böse.
Ja, schon extrem beeindruckend. Und dann guckt man sich, gefühlt haben ja diese letzten, was waren so 4 Spiele oder so, ungefähr so lange gedauert wie der Rest des Matches, stimmt natürlich überhaupt nicht, aber gefühlt war das einfach so, weil Alcaraz zwischendrin einfach so durchgesaust ist durch dieses Match. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, die Auslosung meint es jetzt auch nicht zu böse mit ihm. Er dürfte in den ersten 3-4 Runden keine enorme Herausforderung haben, sondern wahrscheinlich ziemlich gut da durchkommen. Und dann schaut man sich im Kontrast an Djokovic, bei dem man das Gefühl hat, es wird schon noch ein bisschen dauern, bis der die Form erreicht. Es ist nicht absolut möglich, dass er hier eine Form erreicht, dass das Turnier gewinnt und auch Alcaraz im Halbfinale schlägt. Aber Alcaraz scheint im Moment näher am Zenit dran. Und nachdem Alcaraz ja jetzt durchaus Probleme in den letzten Turnieren hatte, jeweils in den ersten Matches und ja hier auch im letzten Jahr, es müsste in der ersten Runde gewesen sein, wo er... Das war auf jeden Fall ein Spanier, gegen den er damals Matchball abwehren musste. Und da jetzt so klar und gut hier ins Turnier reinzukommen, das ist natürlich schon eine ganz schöne Ansage.
Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Wir werden sehen, wie es dann in den nächsten Runden weitergeht. Ich gucke jetzt nochmal gerade Roland Garros, erste Runde gegen Juan Ignacio Londero, hat er in 3 Sätzen gewonnen. Dann aber gegen Albert Ramos, Vinolas, in 5 Sätzen gewonnen. Ramos Vinolas, der heute gegen Wawrinka verloren hat. Wir könnten noch so viele Matches besprechen, die es gestern und heute gegeben hat, aber es ist ein Daily und da wollen wir nicht allzu viel, wir wollen keine 1,5 Stunden Dailies machen. Deswegen hören wir jetzt auf. 1, 2 Ergebnisse haben wir noch, die wir besprechen könnten. Stefanos Tsitsipas hat sehr kämpfen müssen gegen Jerzy Wesely, hat in 4 Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Roberto Carbajes bei ENA. Tsitsipas muss sich steigern, möchte er hier eine größere Rolle spielen.
Ja, und Wesely ist unangenehm und im Fußball würde man Wesely einen Standfußballer nennen, aber einen, der natürlich wirklich sehr viel kann. Dass der Tsitsipas nach längerer Pause so unter Druck setzt, ist vielleicht für Tsitsipas ein kleines Alarmzeichen. Auf der anderen Seite wird sich Tsitsipas in seiner Auslosung umgucken und denken, naja gut, also so schwer sollte es nicht sein. Eigentlich sollte er schon ins Viertelfinale kommen, aber weiter als Viertelfinale kommt, mag ich jetzt arg bezweifeln. Aber ich sehe noch nicht so die richtigen Gegner für ihn hier in den nächsten Runden.
Und ein Ergebnis noch. Diego Schwartzmann gewinnt in 5 Sätzen gegen Bernabé Zapata Miraj. Nach 2-0 Satzrückstand hat er das Ding nochmal umgedreht und hat hinterher dann auch gesagt, wenn ich nochmal so ein Jahr spiele wie dieses hier, dann hänge ich den Schläger an den Nagel. Es muss jetzt langsam mal besser werden.
Ja, kann ich auch verstehen. Also ich glaube, damit ist er jetzt wieder relativ nah an den Top 100 dran. Aber es ist ein hartes, hartes Jahr für ihn gewesen. Und jetzt gegen Nuno Borges, ich meine, der hatte ihn schon in diesem Jahr geschlagen. Da ist er wahrscheinlich auch schon wieder Außenseiter. Und gegen Tsitsipas in der Form hätte er auch keine Chance. Also der wird hoffen, sich jetzt in den nächsten Wochen so viele Punkte zu erspielen, dass er dann die Sandplatzturniere in Europa im Sommer mitnehmen kann und schauen kann, dass er sich irgendwie noch unter, sag ich mal, Top 60 oder so bis Jahresende rettet.
Morgen gibt es die restlichen Matches aus der ersten Runde. Unter anderem spielt Alexander Zverev dann seine erste Runde. Und wir werden natürlich dann morgen auch darüber sprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Frauen sprechen. Und auch die Frauen hatten diverse richtig gute Matches. Und da war einiges los. Darüber gleich hier mehr bei Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserem ersten Daily zu den French Open 2023.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Über Arina Sabalenka und Marta Kostyuk hatten wir vorhin schon gesprochen. Arina Sabalenka hat daraus eigentlich am Ende eine sehr, sehr leichte Nummer gemacht. 6-3, 6-2. Ich hatte gedacht, sie wäre mehr gefordert worden, aber sie ist in der zweiten Runde, trifft jetzt auf Irina Szymanowicz. Sie könnte in der dritten Runde nicht mehr auf Zhang Zhuai treffen. Die hat in der ersten Runde gegen Magdalena Frech verloren. Sie könnte allerdings im Achtelfinale auf Sloane Stephens treffen. Sloane Stephens hat heute gegen Karolina Pliskova mit 6-0, 6-4 gewonnen. Abseits davon, dass Karolina Pliskova schon bessere Zeiten hinter sich gebracht hat. Sloane Stephens in der ersten Runde zu bekommen als gesetzte Spielerin ist ein absolutes Horrorlos, weil Sloane Stephens wäre die Setzung nach dieser Woche gegangen, dann wäre sie gesetzt gewesen.
Ja, und ich meine, Pliskova ist müssen wir sagen, natürlich bei den letzten Grand Slam Turnieren durchaus erfolgreich gewesen, hat sich da so ein bisschen durchgewurschtelt, aber das sah ganz gut aus, seitdem aber ein paar Verletzungsprobleme gehabt, trotzdem würde ich jetzt nicht erwarten, dass sie ein Match so klar verliert, hat auch glaube ich schon länger nicht mehr in der ersten Runde bei einem Grand Slam Turnier verloren, das Niveau, was Sloane Stephens allerdings gehen kann, das wissen wir jetzt auf Sand, ein Top 10 Niveau, wenn ich höre, kann, nicht muss und tut's auch häufig nicht. Aber gefühlt bei jedem French Open spielt sie 2-3 richtig klasse Matches. Und sagen wir jetzt mal, Stephens in Topform gegen Sabalenka wäre spannend. Denn was Sabalenka gegen Kostyuk gemacht hat, da fand ich eine Statistik einfach enorm. Die haben am Ende 80 von 107 Punkten gehabt, wo der Ball eben nicht länger als 4 Schläge im Spiel war. Wenn man sich jetzt den Rest der Matches beim French Open anguckt, das ist dezent anders verteilt. Häufig hin zu den eher längeren Punkten. Hier waren es eben 80 von 107 und davon hat Sabalenka 61 zu 39 der Punkte gewonnen. Wenn ihr das gelingt hier in 6 weiteren Matches, dann wird sie eine ziemlich gute Chance haben, die French Open zu gewinnen. Es wird ihr wahrscheinlich nicht gelingen. Sowas kann eine Stephens unterbinden, sowas kann auch eine Swiatek unterbinden, aber gar nicht mal so viele Spielerinnen. Also wenn Sabalenka weiterhin so gute Bedingungen bekommt und so gut spielt, dann wird sie hier sehr schwer zu schlagen sein.
Arina Sabalenka also vielleicht gegen Sloane Stephens im Achtelfinale. Jin Wen Zhang wird sicherlich auch was dagegen haben. Die hat nämlich mit 6-3, 6-1 gegen Tamara Sidancek gewonnen. Trifft jetzt auf Julia Putintseva. Die hat ihrerseits gegen Marina Zanevska 7-5, 7-6 gewonnen. Und wie twitterte hinterher Philippe de Wolf, der frühere Davis Cup Spieler aus Belgien, ein unglaublich frustrierendes Match für Marina Zanevska, die in beiden Sätzen ihre Chancen hatte, aber am Ende ja so ein bisschen weggegrindet worden ist von Julia Putintseva. Daria Kasatkina, die hat gegen Julie Niemeyer mit 6-3 und 6-4 gewonnen. Für Julie Niemeyer bleibt es so, dass das Jahr sehr schwierig ist und dass sie ihre Punkte eigentlich woanders holen muss. Sie hat schwierige Gegnerinnen zum Auftakt bei Grand Slam Turnieren, aber ein bisschen mehr erwartet man dann schon.
Naja, und das Problem ist jetzt natürlich, wenn man aus dem Match draufschaut und dann auch sieht, wie angreifbar der zweite Aufschlag ist von Kasatkina und in welcher Formkrise Kasatkina in den letzten Wochen gewesen ist, dann ist es ein Match, wo man denkt, na, müsste sie eigentlich eine bessere Chance haben. Aber was Kasatkina schon immer noch sehr gut macht und was dann jemand wie Niemeyer halt einfach, naja, zum Problem wird, ist, dass sie Niemeyer sehr gut bewegt hat. Und Niemeyer, habe ich das Gefühl, wirklich, wenn Niemeyer ins Laufen gebracht wird, dann verliert sie manchmal so ein bisschen die Übersicht, was vielleicht die beste Lösung ist. Dann geht sie ziemlich schnell auf einen entscheidenden Punkt. Und das ist einfach nicht das Richtige gegen Kasatkina. Da müssen Punkte auch mal vorbereitet werden. Da muss mal auf Sicherheit gegangen werden. Das weiß Niemeyer natürlich alles selber. Und das Spiel von Niemeyer kann sich ja auf einem Belag, zum Beispiel auf dem Rasen, auch sehr gut entfalten. Aber um hier eine Chance gegen Kasatkina zu haben, muss mehr passieren. Und auch hier fand ich eine Zahl einfach enorm. Beide zusammen haben hinterm zweiten Aufschlag 44 Punkte gespielt und nur 9 konnte die Aufschlägerin gewinnen. Und bei Kasatkina, dass das passiert, wenn Kasatkina involviert ist, okay, kann man erwarten. Aber Niemeyer sollte ein bisschen stärker hinter dem zweiten Aufschlag sein, wenn sie da auch eine Chance haben will. Und das ist ihr hier nicht gelungen. Und wie gesagt, sie bräuchte in so einem Match mehr Geduld, mehr Übersicht, vielleicht auch einen klareren Plan. Und der war nicht da. Und Kasatkina ist im Moment vielleicht noch nicht schlagbar für jemanden wie Niemeyer auf einem Sand. Aber ich denke, es hätte ein engeres Match sein können.
Daria Kasatkina steht in der zweiten Runde. In dieser zweiten Runde trifft sie auf Markita Vondrushova. Vondrushova hat nämlich gegen Alicia Parks gewonnen mit 6:4 und 6:0. Und ich habe ja Markita Vondrushova so ein bisschen als Dark Horse hier gesehen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match.
Ja, kann man auch. Also ich meine, letztjährige Halbfinalistin gegen 2019 Finalistin, beide immer noch jung, beide jetzt ja auch wirklich eher über den Spin kommen, darüber die Gegnerin zu manövrieren, wird viel davon abhängen, wie gut ist der Aufschlag von Vondrushova an dem Tag. Ich würde Kasatkina als stabiler auf einer Grundlinie sehen, aber Vondrushova hat einen, ja, kann mehr aus ihrem Aufschlag rausholen als Kasatkina. Also wahrscheinlich eine ziemliche 50-50-Geschichte.
Eine Spielerin, die mich wohl am meisten beeindruckt hat am heutigen Tag, das war Elina Svitolina. Elina Svitolina, nach der Geburt ihres Kindes ist sie wieder im Comeback-Modus und sie hat letzte Woche schon in Straßburg gewonnen und das war schon ein starkes Turnier. Aber ich habe ihr nicht unbedingt zugetraut, eine Martina Trevisan zu besiegen, die letztes Jahr hier im Halbfinale gestanden hat. Martina Trevisan hatte nicht unbedingt die beste Sandplatzsaison, das muss man ihr zugestehen. Allerdings hatte ich sie als Favoritin gesehen. Wie Elina Svitolina heute gespielt hat, das hat mich mehr als beeindruckt. 6:2, 6:2 hat sie gewonnen. Sie hat nicht nur die hinter sich stehende Mutterschaft zu bearbeiten, sondern sie hat dann natürlich auch noch die Geschichten mit ihrer Heimat und dass sie dort sehr, sehr aktiv ist und dass sie versucht, Gelder zu sammeln für zum Beispiel den Wiederaufbau einer Schule in Kharkiv etc., dass sie dann hier heute in der Lage war, so fokussiert zu spielen und so stark zu spielen und so ein bisschen eine Vintage-Leistung abzuliefern, das nötigt mir allergrößten Respekt auf.
Ja, und Trevisan hat in dem ganzen Match keinen Breakball gehabt. Dürfte nicht häufig passieren. Schon eine der stärkeren Return-Spielerinnen, die es auf der Tour gibt. Und als Svitolina damals in Höchstform war und Grand Slam Halbfinals erreicht hat, Jahresendturnier gewonnen hat, da war sie eine bessere Aufschlägerin, als man das eigentlich erwarten würde. Das hat man hier gesehen. Sie hat die kurzen Punkte dominiert, sie hat da Winner geschlagen, sie ist mehr Risiko gegangen als in Phasen ihrer Karriere, wo sie sich eher auf die Sicherheit verlassen hat und hat trotzdem nicht zu viel Fehler gemacht. Also fast eine ziemlich perfekte Svitolina-Leistung. Jetzt bin ich gespannt, kann sie das wiederholen? Storm Hunter sollte ihr eigentlich liegen, aber wie sähe es zum Beispiel aus gegen eine Caroline Garcia in der dritten Runde oder eine Kasatkina oder Vondrushova oder Ostapenko in der vierten Runde? Also da kann es sein, dass sie da mehr unter Druck gerät, aber für sie natürlich ein sehr positives Zeichen gegen eine starke Return-Spielerin wie Trevisan, eben wirklich gar nichts zuzulassen.
Es war eine bemerkenswerte Vorstellung von Elina Svitolina. Du hast es erwähnt, sie trifft jetzt auf Storm Hunter, die gegen Nuria Parisas-Diaz in 3 Sätzen gewonnen hat. Hunter, die sich durch die Quali durchgespielt hatte und jetzt dann auch in der zweiten Runde steht. Wer 3 Kreuze macht, dass sie heute hier weitergekommen ist, ist Caroline Garcia, die ja gerne mal unter dem Druck ein kleines bisschen nachlässt, gerade bei den French Open, wo der Druck dann auch auf ihr lastet. Sie ist eine der Top 5 gesetzten Spielerinnen und die Erwartungen sind groß auf sie und in sie. Und sie hat heute gegen Wang Jiyu gewonnen. 7-6, 4-6, 6-4. Und das war eine ganz, ganz enge Nummer. Und sie wird wahrscheinlich mit einem Seufzer heute Abend einschlafen, dass sie das überstanden hat.
Ja, und sie ist ja eine, die dann auch anspricht, dass der Druck hoch ist als Französin in Paris. Und wenn man jetzt mal nur das letzte Spiel anschaut, super beeindruckend. Da haut sie halt Wang einfach die Returns um die Ohren, also im wahrsten Sinne des Wortes. Die landen mit unglaublicher Geschwindigkeit und dann baut sie die Punkte natürlich auch easy auf. Wir wissen allerdings, dass es für sie schwer ist, einen Rhythmus in einem Match zu etablieren, weil sie ja sich eben auch entschieden hat, dieses Alles-oder-Nichts-Tennis zu spielen. Alles oder nichts, dann muss man aber natürlich in den Momenten, wo es wirklich drauf ankommt, da sein, nervenstark sein, muss eben so eine Leistung abrufen können. Das ist ihr heute gelungen. Ist die Frage, würde sie auch gegen eine stärkere Gegnerin gelingen? Gegen Blinkova gehe ich von aus, dass sie das schafft. Aber wie wäre es eben gegen Svitolina oder die unten angesprochenen Kasatkina, Vondrousova, Ostapenko? Würde ihr das da auch gelingen? Sie hat immer noch ein Niveau, auch auf Sand, wo sie hier ein Viertel in Halbfinale kommen kann. Aber sie hat es natürlich in den letzten Monaten überhaupt nicht bewiesen.
Es wird eine der interessanteren Geschichten sein, wie Caroline Garcia hier vorankommt. Anna Blinkova ist die nächste Gegnerin, die hat gegen Isaline Bonaventure gewonnen. Eine Spielerin, die ausgeschieden ist, und das hatten wir schon ganz, ganz groß umkringelt, als wir die Vorschau gemacht haben, das ist Maria Sakkari. Letztes Jahr hat sie gegen Karolina Muchova verloren, dieses Jahr hat sie gegen Karolina Muchova verloren. Und wir können sagen, gerade der Teil ist jetzt ziemlich offen geworden, weil Belinda Bencic hat nämlich auch noch gegen Elina Avanesyan verloren. Gut, Belinda Bencic hat in den letzten Monaten Schulterprobleme gehabt, von der musste man sowieso nicht richtig viel erwarten. Aber Leyla Fernandes hat Magda Linette besiegt, auch das ist nicht unbedingt die allergrößte Überraschung. Und trotzdem kann man jetzt sagen, da ist eine Spielerin im Viertelfinale, die es vielleicht vor diesem French Open noch nicht erwartet hat, wobei wir auch sagen können, da sind viele dabei, die schon Halbfinals gespielt haben bei Grand Slams.
Ja, oder Finals.
Ja.
Irani stand hier schon im Finale. Muchova hat natürlich auch schon Halbfinals gespielt. Podorowska hat schon Halbfinale gespielt. Leyla Fernandes hat schon ein Finale erreicht. Also ein bisschen was an Qualität ist hier. Ich meine auch, dass wir beide Muchova sogar ins Halbfinale getippt haben, denn das Matchup gegen Sakkari, das liegt ihr einfach. Für mich hier dann, also es ist eine enge Geschichte, es sind wirklich wenige Punkte, die sie am Ende entscheiden. Wo holt sie den Vorsprung? Sie holt ihn in diesen mittellangen Punkten, das kriegen wir immer zur Verfügung gestellt bei den Grand Slams, eben die kurzen Punkte ist da, wo man über den Serve dominiert, wo man über die Fähigkeit, Punkte zu beenden, dominiert. Die langen, das ist die Ausdauer, ist die Fähigkeit, in Ballwechseln drin zu bleiben. Und diese mittellangen, die sind spannend. Das sind so diese konstruierten Punkte. Das sind so diese Punkte, bin ich in der Lage, Angriffe vorzubereiten und habe einfach was in der Hinterhand, was meine Gegnerin nicht hat. Und das hat sie klar gegen Sakkari gewonnen. Und das Problem von Sakkari ist bei all ihrer Athletik und all dem, was sie mitbringt, sie hat halt nicht die Fähigkeit, unbedingt Ballwechsel zu beenden. Und Muchova hat das, weil sie technisch eine so gute Spielerin ist, selber eine ziemlich gute Athletin und einfach in der Lage ist, sich ihre Gegnerin auszugucken, in der Art, wie sie einen Spin legt, in der Art, wie sie einen Slice einsetzen kann, wie sie das Netz angreift. Und das war am Ende hier der entscheidende Punkt gegen Sakkari. Heißt nicht, dass sie hier super weit kommt, weil bei ihr so immer eine Verletzung mitgedacht werden muss und auch mal eine Formschwankung drin ist, aber da hat sie halt gezeigt, warum sie wahrscheinlich vom Talent her eine Top-10-Spielerin sein könnte, aber man weiß eben auch, warum Sakkari seit Jahren eine Top-10-Spielerin ist und Muchova es eben nicht ist.
Muchova trifft jetzt auf Nadia Podoroska, die gegen Jessica Ponchet gewonnen hat mit 6 zu 0, 6 zu 2. Podoroska hier auch schon mal Halbfinale gespielt. Gerade einen Satz nochmal zu Sarah Errani. Die spielt immer weiter, obwohl sie diesen Aufschlag-Jips hat und zwischendurch 4 oder 5 Anläufe braucht, um einen Aufschlag zu machen und zwischendurch auch von unten serviert. Sie macht trotzdem weiter und sie gewinnt Matches, wie zum Beispiel gegen Jill Teichmann in 3 Sätzen.
Ja, und Teichmann wird schon enttäuscht sein. Die hatte sich so ich würde sagen, vom Sommer 21 bis zum Sommer 22 das in der Weltrangliste so zurechtgelegt, dass sie eine Chance gehabt hätte, sich relativ lange oben zu etablieren. Aber seitdem fehlt so ein bisschen an den Resultaten. Sie wird hier reingegangen sein und trotz der eher fehlenden Form erwartet haben gegen Errani das Match, schon offener zu gestalten, als es jetzt zum Ende hin war. Und du hast gesagt, Errani hat immer noch keinen Aufschlag, hat natürlich immer noch die tolle Übersicht, einen richtig guten Spin, ein variables Spiel. Aber für sie könnte dann in der nächsten Runde gegen Begu wirklich schon Schluss sein, weil Begu halt im Moment zumindest stabiler ist, einen stärkeren Aufschlag hat. Also da sehe ich Begu schon favorisiert.
Begu hatte gegen Anna Bonda mit 6 zu 4 und 6 zu 2 gewonnen und trifft jetzt auf Sarah Errani. Eine weitere Spielerin, die heute einen beeindruckenden Auftritt hingelegt hat, das war Anastasia Pavlyuchenko, war hier auch schon im Halbfinale damals, ne?
Finale.
Finale, Entschuldigung, sogar Finale war es. Sie hat hier
gegen Krejcikova.
Genau. Genau. Da hatte sie im Halbfinale dieses 9-7 gehabt gegen, naja.
War es Sakkari?
Das glaube ich war Sakkari, ne? Ja. Mhm. Palutschenko war jedenfalls gegen Linda Frivietova mit 6-2 und 6-2 gewonnen. Und das sah wie die alte Anastasia Pavlyuchenkova aus. Ja, Linda Frivietova hatte keinen guten Frühling, aber Junge, Junge, Pavlyuchenkova, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ja, vor allem, die hat in Rom noch ein 0-6-0-6, meine ja, ich, kassiert genau. Gegen Świątek. Ja, Frivietova hast du angesprochen, halt so klassische IMG-Schule, tolle Grundschläge, Probleme beim Aufschlag, ziehen sich jetzt auch so eben lang durch die späten Teenager-Jahre, wahrscheinlich auch in die frühen 20er. Muss ich mal gucken, wie sie das macht, dass sie da mehr Stabilität reinbekommt. Und ja, ich hatte jetzt ehrlicherweise bei Pavlyuchenkova auch gedacht, dass die Karriere so still und heimlich jetzt zu Ende geht, ohne nochmal ein großes aufhorchen lassen. Aber du hast recht, das war schon eine beeindruckende Leistung.
Gegen Ludmila Samsonova spielt sie jetzt. Die hat gegen Katie Wolinetz in 2 Sätzen gewonnen. Ein Spiel der 2. Runde, auf das wir uns, glaube ich, alle freuen können, ist das zwischen Jessica Pegula und Camilla Giorgi. Pegula hat gegen Danielle Collins gewonnen. Klar, in 2 Sätzen 6-4, 6-2. Trifft jetzt auf Camilla Giorgi, die gegen Alize Cornet 6-3, 6-4 gewonnen hat. Alize Cornet hatte vorher gesagt, boah, es ist eigentlich nicht mein Lieblingslos, weil die kann mit mir zwischendurch schon diverse Dinge veranstalten, die ich einfach nicht wiederbringen kann. Und so war es dann auch in diesem Match. Camilla Giorgi gewann. Sie ist unglaublich erratisch manchmal und sie schlägt zwischendurch den einen oder anderen Homerun. Aber wenn sie auf ihrem Spiel ist, dann ist sie eine sehr unangenehme Gegnerin. Auch für Jessica Pegula? Fragezeichen?
Vermutlich nicht. Also Pegula hat eine wirklich gute Bilanz gegen Giorgi. Einfach, weil sie so viel absorbieren kann und dann aber nicht nur zurücklöffelt, sondern wirklich relativ tiefe Schläge hinten an die Grundlinie bekommt. Von daher würde ich vermuten, dass sie Giorgi in zu viele Fehler zwingen wird. Aber Giorgi wird's ja sowieso egal sein. Die geht an jedes Match halt so ran, dass sie ihr Ding runterspielt. Ob sie da jetzt eine schlechte Bilanz hat oder gegen ein ganz großes spielt, sie zieht's durch. Also eine Chance hat sie immer, aber ich würde vermuten, dass Pegula in dem Matchup zu stabil ist.
Camilla Giorgi hat mal selber gesagt, dass keine Spielerin mit ihr trainieren möchte, weil sie selbst im Training so spielt, wie sie im Spiel spielt. Und scheint wohl sehr frustrierend für Gegnerinnen zu sein. Also Camilla Giorgi spielt gegen Jessica Pegula in der 2. Runde. Ist, glaube ich, ein Match, auf das wir uns sehr, sehr freuen können. Das war's mit unserem Übersicht. Kurz. Welches Ergebnis? Habe ich vergessen.
Kudermetova sollten wir erwähnen.
Ah, ja, genau.
Nach der Sandplatzsaison.
Veronika Kudermetova hat heute nämlich ihre erste Runde verloren. Das sehr, sehr, ich möchte nicht sagen kläglich, aber sehr schwach. Gegen Anna Karolina Schmidlova verliert sie mit 3-6, 1-6. Und du hast recht, nach der Saison auf Sandplatz ist das eine absolut große Enttäuschung. Sie hat bei den Australian Open auch schon in der ersten Runde verloren und hat zweimal Achtelfinale gespielt bei den French Open. Ansonsten immer erste Runde rausgeflogen. Aber das heute war fast eine unerklärliche Leistung.
Ja, und wir hatten in den regulären Sendungen darüber gesprochen, weil sie war in Madrid so gut, sie war in Rom so gut, sie hatte einfach das Pech, dass ihr Świątek in Madrid im Weg stand und in Rom hätte sie noch weiterkommen können und dann haut sie so ein Ding raus. Und es ist wirklich seit Jahren so, bei den Grand Slam Turnieren gelingt ihr nicht, was auf der Tour möglich ist. Und Schmidlova, das hat man in der Vorschau angesprochen, das ist eine unangenehme Gegnerin, die hat schon große Siege in Paris gehabt, die hat eine tolle Rückhand, wenn sie einen guten Tag erwischt. Die ist in der Lage, viele Bälle zu verteilen, aber so viel verteilen muss sie nicht, weil du hast angesprochen, es war wirklich ziemlich kläglich. Kudermetova hat sehr viele Fehler gemacht und vor allem Kudermetova ist so eine gute Aufschlägerin, wahrscheinlich eine Top-5-Aufschlägerin auf der Tour und es kam nichts. Wirklich eine ganz schnelle Niederlage und ziemlich enttäuschend. Wir hatten vorher noch gesprochen, Kudermetova oder Goff, beide haben hier zwar Świątek im Viertel drin, aber davon ab müssen wir sie als Favoritin 2 oder 3 sehen und für Kudermetova war es hier eine Stunde vorbei.
Ja, und ein Ergebnis noch, Annalena Friedsam hat gegen Nao Hibino gewonnen mit 6-3, 3-6, 6-4. Hibino war als Lucky Loserin reingekommen. Es war eine große Chance für Friedsam, aber die lag im dritten Satz schon mit 3-0 und 2 Breaks zurück, konnte dann noch das Match holen und ist das erste Mal seit den US Open 2020 wieder in der 2. Runde eines Grand Slams. Großer Sieg für sie.
Ja, und gegen Alexandrova nicht chancenlos, denn Alexandrova spielt auf dem Sand, so wie auf allen anderen Belegen, total mit Risiko. Also da ist was möglich und dann, glaube ich, ein letztes Resultat können wir wirklich noch erwähnen, auch wenn wir jetzt schon sehr lang dabei sind. Aber Tatjana Maria hat doch ganz klar gegen Beatrice Haddad-Maia verloren. 0-6, 1-6, das hat sich auch so angefühlt. Haddad-Maia einfach einen totalen Power-Vorteil gehabt und das war eine ziemliche Ansage. und in der Art und Weise vielleicht überraschend, aber jetzt ist für Maria natürlich der super spannende Teil der Saison. Jetzt kommt der Rasen, wo sie letztes Jahr so große Erfolge hatte, aber weil die Punkte aus Wimbledon ja nicht zählen, nicht so viel zu verteidigen hatte, also hat jetzt sogar die Chance, in der Weltrangliste noch zuzulegen, obwohl sie eben in der Theorie eigentlich ein Halbfinale zu verteidigen hätte.
Ist vom Platz geschossen worden von Haddad Maier, das können wir, glaube ich, in dieser Form sagen. Haddad Maier spielt jetzt in einem vom Platz Schießduell gegen Diana Schneider. Die hat gegen Rebecca Marino gewonnen und auch das wird ein sehr, sehr interessantes Match. Das war es allerdings jetzt für das, was wir von gestern und heute zu besprechen hatten. Morgen geht es weiter, unter anderem mit Ons Jabeur, die auf Lucia Bronzetti wartet. Daniil Medvedev spielt sein erstes Match. Auch Iga Świątek in der Night Session, dann Gael Monfils gegen Sebastian Baez. Auch Alexander Zverev ist morgen dabei auf dem Kurs Simon Mathieu gegen Lloyd Harris. Jannik Hanfmann wird morgen spielen. Holger Rune spielt morgen auch. Also wir werden eine ganze Menge zu besprechen haben, dann auch morgen. Und das hoffen wir, das wird dann etwas weniger und etwas kürzer als 50 Minuten, weil das jeden Tag durchzuhören ist dann auch eine ziemliche Aufgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, freuen wir uns da sehr darüber. In den Shownotes haben wir die Links hinterlegt zu Steady und zu PayPal. Darüber, wie gesagt, freuen wir uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.